Ihr Buch Wut und Böse erschien vor etwa 2 Wochen und darin schreiben Sie über weibliche Wut, Stereotype und das Potenzial von wütenden Frauen. Und Sie werfen dabei die Frage auf, wie ist Wut und für wen ist sie? Und mich würde als erstes interessieren, wann waren Sie denn das letzte Mal wütend?
Also im Prinzip bin ich inzwischen andauernd wütend. Ich bin wütend darüber, dass der Montag beginnt und das Wochenende viel zu kurz ist. Ich bin auch über größere Themen wütend, wie beispielsweise meine Kollegin Maimuna hat vor kurzem einen Kommentar geschrieben zum Fall Uri Jalloh. Der Untersuchungsausschuss dazu im Parlament vor Ort hat die Untersuchung eingestellt. Und darüber gab es ganz wenig Berichterstattung und darüber waren wir beide so unfassbar wütend. Und deswegen haben wir dazu recherchiert und einen Kommentar geschrieben. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, warum ich wütend bin.
Zu Beginn des Buches gibt es eine Liste mit Adjektiven, die Frauen hören oder gehört haben, wenn sie wütend sind. Und dort finden sich Wörter wie anstrengend, emotional, sensibel, empfindlich, zicke, kompliziert, ungefickt, irrational und ganz viele weitere. Und ich muss sagen, dass ich ja so ein bisschen Kreuzchen dahinter gemacht habe, welche ich auch schon gehört habe. Und natürlich der Klassiker hysterisch. Und ich würde gerne über das Wort hysterisch sprechen. Warum bekommen das so viele wütende Frauen zu hören?
Also es gibt natürlich mehrere Elemente, warum Frauen oder warum die Wut von Frauen ganz anders bewertet wird. Ich glaube, es ist immer wichtig, nochmal zu vergegenwärtigen, dass Männer und Frauen gleichsam viel Wut empfinden. Also es beginnt ab dem Alter von 4 Jahren diese Verschiebung, dass Wut als eine unweibliche Emotion quasi wahrgenommen wird. Da gibt es interessante Studien mit Säuglingen, wo Vorschulkinder ihre Emotionen von den Säuglingen bewerten sollen. Und sobald sie hören, das ist ein Mädchen, sagen sie, das Mädchen ist traurig. Und sobald sie hören, das ist ein Junge, sagen sie, der Junge ist wütend. Das heißt, ab dem Alter von 4 Jahren beginnen wir die Emotion Wut bei Frauen einfach nicht mehr zu sehen. Und das führt dazu, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der Wut als unweiblich erachtet wird. Und wenn Frauen dann mal wütend sind öffentlich, dann werden sie oder beziehungsweise dass sie wütend sind, wird meist auf ihr eigenes Versagen zurückgeführt. Sprich, wenn eine Frau öffentlich wütend ist, dann hat sie zu wenig gegessen, war unausgeglichen, hat ihre Kontenance verloren, war viel zu emotional, hysterisch und so weiter. Also all diese Attribute, die Sie gerade genannt haben. Und bei Männern wird häufiger darauf geachtet, warum ist er wütend, also auf den Inhalt. Und diese Elemente sind unfassbar spannend, weil Wut ist im Prinzip eine Emotion, die wie ein Kompass ist oder wie ein Alarmsignal. Wenn ich durstig bin, dann trinke ich. Wenn ich hungrig bin, dann esse ich. Wenn ich wütend bin, dann weiß ich, okay, hier passiert eine Ungerechtigkeit. Und die Frage, die ich mir in dem Buch Wut und Böse immer wieder gestellt habe, war, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Dass wir, wenn Frauen wütend sind, im Prinzip gesellschaftliche Stereotype entwickelt haben, dass wir sagen, Frauen sind per se irrational, denen kann man gar nicht vertrauen und glauben. Und wenn sie wütend sind, sind sie selbst daran schuld, statt einen Grund zu haben, wie, dass sie weniger Geld verdienen, dass sie eher von Altersarmut betroffen sind, dass sie eher, weiß ich nicht, in Beziehungen Opfer von Gewalt werden oder umgebracht werden und, und. Also es gibt ja unfassbar viele Gründe, warum Frauen wütend sein dürften oder könnten, aber wir haben im Prinzip eine Gesellschaft oder so wie wir Männer und Frauen sozialisieren, sorgen wir dafür, dass wir die Emotion Wut als eine unweibliche Emotion quasi klassifizieren und dadurch nehmen wir Frauen auch ein wichtiges Instrument weg, um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen.
Ja, Sie sprechen jetzt schon die Wut wegen Ungerechtigkeiten an. Ich finde auch, dass Wut ja auch eine Emotion ist, die einen schützt, die eigenen Grenzen zu wahren. Und Sie haben ein Kapitel, haben Sie genannt, das fand ich einen ganz coolen Titel. Eine lächelnde Frau kann sich nicht gegen sexuelle Belästigung wehren. Was ist da der Hintergrund? Also warum dürfen Frauen nicht wütend sein?
Naja, also im Prinzip Wut oder wer wütend sein darf in unserer Gesellschaft, hat viel mit Macht, aber auch mit Wert zu tun. Wir können uns dieses Beispiel am Arbeitsplatz anschauen. Wer am Arbeitsplatz darf wütend sein, ohne große Konsequenzen zu erleben? Das ist meist die Person, die eine höhere Machtposition hat und den Raum dafür kriegt. In dem Kapitel Eine lächelnde Frau ging es auch viel darum, dass es schon interessant ist, dass wir diesen Mechanismus Grenzen zu setzen, also die Wut aus Frauen raussozialisieren und nicht sehen wollen, weil das natürlich auch ein Instrument ist, um sich selbst zu schützen. Aber es ging auch gleichzeitig darum, weil ich will auch nicht mit dem Buch so reinverfallen und sagen, so Frauen, seid mal wütend und alles ist gegessen und wir haben eine Gleichberechtigung und alle Probleme sind geklärt. So einfach ist es leider nicht, weil es halt ein strukturelles Problem ist. Das heißt, da ging es auch viel um die Frage, wie wertvoll als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft sind uns Frauen und die Belange um Frauen und Verletzungen und Gewalttaten, die Frauen erleben, um dass wir stellvertretend, wenn diese Gruppe verletzt wird, wütend für sie sind. Und das sagt unfassbar viel über unsere Gesellschaft aus. Ich habe auch ein Kapitel, wo ich viel über Mehrfachdiskriminierung schreibe, also sprich, eine Person hat ja nicht nur eine Identität. Eine Frau kann eine Frau sein, kann Akademikerin sein, kann schwarz sein, kann trans sein, kann queer sein. All diese Elemente spielen damit rein, wie viel Raum ich für meine Wut kriege, aber auch gleichzeitig, wie viele Elemente ich im Alltag erlebe, wo ich Ungerechtigkeiten erlebe und wo ich Reibung erlebe und wo ich Mikroaggression erlebe. Das heißt, die Leute, die unfassbar viele Gründe hätten, ihre Wut auszudrücken, dem wird wenig Raum gegeben, ihre Wut überhaupt zu artikulieren. Und das sagt viel über den aktuellen Stand in unserer Gesellschaft aus, aber auch, wer uns wirklich wichtig ist.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Mehrfachdiskriminierungen. Sie differenzieren ja im Buch eben auch innerhalb der Kategorie Frau und zeigen, dass nicht allen Frauen gleich viel Wut zugesprochen wird, beziehungsweise gesellschaftlich anders reagiert wird, je nachdem, wie die jeweilige Frau sozial positioniert ist. Können Sie das näher erklären, vielleicht auch anhand von Beispielen?
Es ist natürlich komplex, weil wir Menschen so viele unterschiedliche Identitäten vereinnahmen. Ich habe das ja schon angerissen. Eine Frau ist nicht gleich eine Frau. Eine Frau wird unterschiedlich gelesen. Es gibt unterschiedliche Elemente, wie eine Person bewertet wird oder was sie erlebt oder wo sie lebt und wie sie groß geworden ist und so weiter und so fort. Aber ein Bild, was mich extrem fasziniert hat in dem Kontext, war die Angry Black Woman. Vielleicht ist sie auch ein gutes Beispiel. Die Angry Black Woman ist im Prinzip ein aus dem Kolonialismus entstandenes Bild einer schwarzen Frau, die immer grundlos wütend ist, die so inhärent wütend ist, dass man sie nicht als rational oder als Person überhaupt ernst nehmen kann, sobald sie Wut ausdrückt. Und dieses Element ist im Prinzip eine Regulation, dass wenn schwarze Frauen ihre Wut artikulieren, dass man ihnen natürlich nicht mehr zuhört. Und diese Bilder der grundlos wütenden Angry Black Woman gibt es in popkulturellen Phänomenen, in Filmen, in Fernsehen und so weiter. Und die speisen diesem Bild, was dazu führt, dass wenn schwarze Frauen im Alltag ja ihre Stimme erheben, gleich zu hören bekommen, sei bitte nicht so aggressiv, obwohl sie es gar nicht sind und keinen Raum für ihre individuelle Wut haben. Und das heißt, Mehrfachdiskriminierung spielt eine immense Rolle, wenn es um Wut und wie viel Raum die Einzelperson kriegt, um ihre Wut auszudrücken. Ich habe es davor kurz angerissen. Im Prinzip muss man sich das ja so vorstellen, Wut ist ein Gerechtigkeitskompass. Und das ist sehr individuell. Worüber sich Leute aufregen, ist sehr unterschiedlich, weil natürlich wir auch unterschiedliche Werte haben. Aber je mehr Diskriminierung ich im Alltag erlebe, desto wahrscheinlicher ist es, dass mein Gerechtigkeitskompass häufiger hochschnellt und häufiger sagt, okay, hier funktioniert das nicht, das macht mich wütend, weil jenes passiert, dieses passiert und so weiter. Ich kriege Rassismus ab, ich kriege Sexismus ab, ich kriege Transfeindlichkeit ab und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich könnte man meinen, dass diese Personen viel, viel mehr Gründe haben, wütend zu sein, aber gleichzeitig viel weiter weg diese Personen von der gesetzten, konstruierten Norm sind, desto weniger Raum haben sie überhaupt, wütend zu sein. Das ist genau das Gegenteil. Man muss ein Extranet sein. Also in dem Kapitel habe ich auch es gibt ja nicht nur die Angry Black Woman, es gibt auch die wütende Lesbe, die wütende dicke Frau. Und die Gesellschaft verlangt schon, und das kann man gut im popkulturellen Film sehen, ne? Also der kriegt immer die Rolle der besten Freundin, die immer zuhören muss und immer gut gelaunt sein muss und immer da sein muss und die Emotionsarbeit übernehmen muss. Und so spiegelt es sich in unserer Gesellschaft wider, dass wenn gewisse Gruppen, die auf einer eindimensionalen Art porträtiert werden, aus diesem Pathos rausbrechen und nicht gut gelaunt sind, dass dann sofort eine Regulation kommt und gesagt wird, wow, warum bist du wütend, du bist selbst schuld daran.
Sie schreiben auch, das fand ich auch ein ganz cooles Zitat, Frauen dürfen schon wütend sein, doch sie sollen nur altruistische Wut empfinden. Wut, die der eigenen Sache dient, ist egoistisch. Ich musste da so ein bisschen an den Film Kill Bill denken, wo sie ja quasi auf ihrer Hochzeit, die ist ja auch noch schwanger, wo quasi die ganze Hochzeitsbelegschaft umgebracht wird und sie dann quasi Rache übt. Da würde mich interessieren, welche Wut ist denn akzeptiert, also bezogen auf altruistische Wut?
Die altruistische Wut ist total spannend, weil ich im Prinzip mich hingesetzt habe und nach Wutvorbildern gesucht habe. Und dachte, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche. Es gab bestimmt kulturhistorisch irgendwie eine Person oder eine Frau, die gesagt hat, ich bin wütend. Und was ich schnell feststellen musste, war, Frauen haben sich selber auch gar nicht als wütend bezeichnet, weil es natürlich immer eine Argumentation gegen sie war. Weil eines der Argumente zum Wahlrecht war auch immer, oder warum Frauen nicht wählen durften, war, sie sind zu emotional, um gescheite Entscheidungen zu treffen. Das heißt, Frauen haben sich selber nie als wütend erachtet. Bei der Märzrevolution ist es ziemlich spannend, in der Hinsicht, dass Frauen in dem Prozess des Protests sehr, sehr wichtig waren, um die Forderungen nach einer Demokratie quasi durchzusetzen. Und Frauen durften dann in ihren Funktionen mehr machen als sonst. Sie waren sonst immer in der privaten Sphäre. Sie durften auch in öffentlichen Räumen irgendwie mit auf die Demos gehen, mit Petitionen organisieren und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben ziemlich viele politische oder machtpolitische Positionen eingenommen. Aber sobald die Revolution nicht geglückt ist, kam schnell die Erwartung, okay, ihr müsst wieder zurück. Und was auch interessant ist an diesem Beispiel ist, dass Frauen quasi für eine Demokratie gekämpft haben, aber ziemlich schnell realisiert haben, wenn es um die Wahl geht oder die Möglichkeit zu wählen, sollen nur Männer wählen und nicht Frauen. Und ab da, wo sie gefordert haben, wir wollen auch wählen können, wurden sie zurückgeschubst. Und dann hat es nochmal 90 Jahre gedauert, bis Frauen es durchgesetzt haben, auch wählen zu können. Und da sehen wir auch immer wieder, dass es schon in Ordnung ist, dass Frauen wütend sind, wenn es um das Gemeinwohl geht, beziehungsweise wenn es patriarchalische Strukturen zementiert und unterstützt. Aber sobald es um Belange geht, die um die Frau selber geht oder um Frauenrechte geht, ist es wieder eine ganz andere Nummer. Und ein Beispiel, was auch noch so da reinspeist in die altruistische Wut, ist immer diese Wut, die immer noch die Aufgabe des Mutterseins erfüllt, wo Frauen ihre Pflichten als fürsorgliche, sanfte Mutter erfüllen. Und wenn sie für ihre Kinder wütend sind, dann ist es auch noch okay. Aber sobald eine Frau für sich selber wütend ist, ist es eine ganz andere Nummer.
Sie schreiben dann im Buch auch, dass es für Frauen momentan zwei Möglichkeiten gibt, wütend zu sein. Das habe ich das zumindest verstanden. Entweder eine Frau ist wütend und wird dann als aggressiv oder zickig bezeichnet, oder sie schluckt es runter und versucht, kompromissbereit zu argumentieren. Welchen Ausweg sehen Sie denn da aus dieser Spirale?
Die Lösung ist jetzt nicht, dass Frauen rausgehen und kleine Mini-Hikes sind und dann ist schon alles geklärt. Einfach weil so viele Studien und Statistiken beweisen, sobald eine Frau öffentlich wütend ist, gilt sie als charakterschwach, unsouverän und unprofessionell. Das heißt, natürlich ist es auch die Frage, individuell betrachtet, in was für Position bewegt sich diese Person? Handelt es sich um die Chefin? Handelt es sich um die Putzfrau? Also wie viel Raum habe ich überhaupt? Ne? Und der erste Schritt ist zu sagen, wir haben eine differenzierte Wahrnehmung, wenn es um die Wut geht. Wut ist genderneutral, aber so wie unsere Kultur und unsere Gesellschaft funktioniert, gendern wir die Wut und zeigen tagtäglich im Prinzip, dass die Wut von Frauen anders bewertet wird als die von Männern. Und dieses Problem müssen wir erstmal anerkennen. Sie müssen erstmal sagen, oh ja, wir haben ein Problem. Um dann die nächsten Schritte quasi zu gehen. Weil Frauen alleine individuell können dieses strukturelle Problem natürlich nicht lösen. Es braucht eine gesamtgesellschaftliche Lösung. Bedeutet, wir müssen anfangen, Frauen oder Kinder und Mädchen schon ab der Sozialisierung zu erklären, ja, Mädchen sind auch wütend, also ihnen Raum zu geben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Jungs den Raum geben, traurig zu sein. Ne? Aber es geht darum, dass wir das Problem einerseits anerkennen, im zweiten Schritt anfangen, einen strukturellen Wandel hervorzurufen. Und natürlich können wir individuell spielen wir da auch eine große Rolle. Und man kann sich selbst fragen, wie bewerte ich die Wut von anderen Frauen? Verurteile ich sie, beurteile ich sie und wo habe ich da Blindspots? Aber es ist sehr unrealistisch, dass eine Person ein strukturelles Problem klären kann. Da müssen wir schon zusammen das anpacken. Das bedeutet auch auf jeden Fall, dass auch Männer dieses Problem anerkennen müssen und sagen müssen, hier gibt es ein Problem und wir geben Frauen Raum und immer mehr Räume dafür schaffen. Und dann brauchen wir mehr Vorbilder, wo wir sehen, die Person ist wütend. Aber sie wird nicht diffamiert. Es ist ja immer wieder abschreckend, wenn wir irgendwie so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so an Andrea Nahles und die Berichterstattung um Andrea Nahles denke, dann schauen wir uns das an und sehen da eine Frau, die ihrer Wut Ausdruck verleiht und sofort abgestraft wird und ganz anders bewertet wird als, ja, als männliche Politiker. Und solange wir solche Bilder sehen, sorgen wir dafür, dass die Wut wieder eine sehr unattraktive Emotion wird, weil wir sehen, aha, so komme ich ja nicht weit. Aber wenn es um strukturelle Veränderungen geht und sowas wie, dass Frauen wirklich gleich viel verdienen wollen wie Männer oder dass Frauen nicht mehr von Altersarmut betroffen sein sollen und so weiter und so fort. Das sind strukturelle Probleme, die wir natürlich nur im Kollektiv klären können und wo Wut eine Rolle spielt. Das heißt, Frauen sollten schon sich vergegenwärtigen, dass wenn sie in einem individuellen Raum wütend sind, dass sie abgestraft werden könnten. Aber wenn sie im Kollektiv, also in einer größeren Gruppe, gemeinschaftlich wütend sind, dass sie gemeinsam stärker sind, sozusagen.
Und was da vielleicht ja auch so ein bisschen funktionieren kann, ist auch so eine Aneignung. Also ich musste gerade irgendwie nochmal an den Ausdruck Kampflesbe denken. Also so dieses auch vielleicht in einer feministischen Gruppe als Flinterperson sich irgendwie diese Wut eben so wieder anzueignen und irgendwie auch so auszuleben.
Absolut. Also ich weiß, dass Strukturen immer so unsexy sind, weil es ist, glaube ich, so unser Bedürfnis, dass wenn wir so ein Problem sehen, dass wir sagen, okay, ich packe das jetzt an und ich mache das jetzt selber und so. Aber so funktioniert das nicht. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, damit es einerseits einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs dazu gibt, dass wir anerkennen, da gibt es ein Problem, da gibt es eine Verschiebung. Die Wut von Frauen wird anders bewertet. Warum? Weil es eine gesellschaftliche Angst gegenüber der Wut von Frauen gibt. Ja, und wenn wir anfangen, das anzuerkennen, können wir für uns selber auch mal schauen, wie gehe ich mit meiner Wut um? Wie gehe ich mit der Wut von meinem Umfeld um? Meiner Kollegin, meiner Nachbarin, keine Ahnung. Aber um, dass die Wut von Frauen als genauso bewertet wird wie die von Männern, brauchen wir natürlich einerseits eine gleichberechtigte Gesellschaft und andererseits brauchen wir eine Sozialisierung ab Kindesbein, wo wir zeigen, die Wut ist keine unweibliche Emotion.
Sie haben auch noch einen Punkt angesprochen am Ende des Buches, den fand ich sehr spannend, und zwar die Wutmüdigkeit. Was genau benennt denn dieser Zustand?
Ja, ich meine, wenn wir über Wut reden, dann müssen wir natürlich auch über Wutmüdigkeit sprechen. Im Prinzip kennen wir ja alle Wut und wir wissen, Wut ist so eine sehr energieintensive Emotion, was spannend ist in gewissen Kontexten, weil sie mir Energie gibt, nach vorne zu gehen und in Handlungen überzugehen. Aber es gibt natürlich auch Kämpfe, die sehr, sehr lange dauern, wie beispielsweise Gendergerechtigkeit, Rassismus. Und das sind Konstrukte, die sind Jahrhunderte alt und da kann man sich ganz schön schnell abarbeiten. Und bei der Wutmüdigkeit habe ich in Wut und Böse mir genauer angeschaut, wann sie entsteht und wann wir auch anerkennen müssen, dass wir uns zu viel aufladen und ja, quasi unsere Wut portionieren müssen, weil es auch schnell dazu führen kann, dass ich mich selber ausbrenne. Wenn ich mich selber ausbrenne, dann kann ich niemandem mehr helfen. Das heißt, es ist wichtig, dass man auch anerkennt, dass man nicht in eine Ohnmacht verfällt, weil es einfach ein zu großes Problem ist. Und da gibt es unterschiedliche Mechanismen, was man tun kann. Man kann in Austausch gehen, man kann peu à peu daran arbeiten. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, nein, geht Yoga machen, entspannt euch, weil ich auch sehr viel über toxische Positivität schreibe. Es geht viel mehr darum, realistisch mit den eigenen Ressourcen umzugehen.